Hallo und herzlich willkommen zum Keuteltier-Podcast. Mein Name ist Christian Keutel und ich freue mich, dass du dabei bist. Meine Gästin heute ist Dr. Anja Schramm, Wirtschaftsingenieurin und im Gesundheitswesen aktuell untriebig. Hallo Anja.
Hallo.
Schön, dass du Zeit gefunden hast. Es hat lange gedauert, bis ich dich soweit hatte. Bin froh, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und sehr
gerne. Ich bin dir sehr, sehr gern gefolgt.
Ja, das ist, du wolltest nur auch wissen, worum es denn geht und ob der Mini-Podcast deinen Ansprüchen genügt im Sinne von Qualität. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Nein, so schlimm war es nicht, sondern wir verpassen uns zeitlich einfach oft. Deswegen passt das schon. So, meine Liebe. Wirtschaftsingenieurin, finde ich einfach mal mordsmäßig guten Begriff. Fangen wir damit doch mal an. Du hast an der TU Dresden studiert, korrekt?
Ja, genau.
Was muss ich mir unter Wirtschaftsingenieurin vorstellen? Also, du brauchst jetzt nicht alles erklären, aber was ist so denn, wo du sagst, das ist das elementar Wichtigste aus dem Studiengang oder aus dem Studium gewesen?
Das ist jetzt relativ einfach. Es ist ein Studiengang, der maximale Freiheitsgrade eröffnet. Und das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Thema, warum ich mir das ausgesucht habe. Der ist nicht von vornherein festgelegt. Du hast auf der einen Seite die Betriebswirtschaftsteile, wo du in Tiefe und Gänze einsteigen kannst, wenn du magst. Und auf der anderen Seite die technischen Fächer, die du auch vertiefen kannst, wenn du möchtest. Und du musst dich von vornherein nicht festlegen und kannst dich so ein bisschen treiben lassen, hast aber ein relativ hartes Curriculum. Also musst in 5 Jahren nach der Planordnung durch sein. Und das ist dann schon anspruchsvoll, weil du mehrere Fakultäten miteinander kombinieren musst. Ja, okay. Aber würde ich rückwirkend immer wieder machen, war eigentlich das Beste, ja, so rückblickend an meinem ganzen Bildungsverlauf, was ich machen durfte.
Das ist doch mal ein Kompliment an den Wirtschaftszweig oder den Wirtschaftsingenieurzweig der TU Dresden. Deine Ansprüche sind hoch. Das ist einfach so. Wir hatten im Vorfeld so ein paar Themen, die wir uns ausgesucht haben, und ich würde gerne mit einem Thema starten, das Thema Innovation. Was ist denn für dich Innovation? Was würdest du sagen, ist Innovation und warum ist das so wichtig aus deiner Sichtweise?
Innovation ist für mich so die einzige Art, wie man Dinge auch wirklich weiterentwickeln kann. Also neue Ideen, neue Konzepte zu implementieren, sich Gedanken dazu zu machen, wie man Dinge wirklich nachhaltig auch verändert. Das ist eigentlich für mich so dieser Grundantrieb, warum man sich damit auseinandersetzt. Also mich langweilt nichts mehr als Routine. Und es gibt verschiedene Arten, wie man jetzt Innovation macht. Also es gibt die in ihrem Fach die totalen Experten sind oder immer wieder tiefer reingehen und dann eine grandiose Idee haben. Das ist jetzt nicht so mein Weg der Innovation. Ich bin eher so, ich schaue gern mal überall rein und versuche Dinge miteinander zu kombinieren. Und so entsteht relativ einfach Neues, aber man muss auch gewillt sein, sich anderen Fächern, anderen Sektoren, anderen Bereichen sich da zu vertiefen und sich die anzuschauen. Und das ist eher so mein Begriff von Innovation, das Vernetzen, das Gemeinsame und Neue kreieren.
Ja, spannend. Würdest du sagen, Innovation hat auch Grenzen? Also gibt es für dich eine natürliche Grenze oder sagst du, nee, da ist man vollkommen frei?
Ja, wenn man die Ideen begrenzt, also welche Grenze hat denn die Fantasie? Also das sehe ich jetzt erstmal so nicht. Wenn man jetzt ganz in die Theorie geht, dann ist die Innovation schon das Produkt, was irgendwann marktreif geworden ist. Und am Anfang steht die Invention, also die überhaupt erstmal die grundlegende Idee. Und wenn man jetzt sagt, von dem Schritt bis zur Marktreife geht einiges verloren, und dann gibt's Innovationen, die jetzt vielleicht auch Schaden anrichten. Ja? Also das ist dann das Produkt, aber das steht ja dann immer im gesellschaftswissenschaftlichen Kontext, wie dann eine Idee angewandt wird. Also ich würde jetzt erstmal von der Grundansage erstmal nicht davon ausgehen, dass eine Innovation Grenzen gesetzt werden müssen, weil da geht es um Kreativität.
Gibt's denn eine Innovation, die dich so umtreibt aktuell, wo du sagst, hey, da würde ich gerne nochmal Zeit, Energie reinbringen?
Ja, aktuell, ja, da eher vom gesellschaftswissenschaftlichen Kontext, das Thema künstliche Intelligenz. Da geht es ja in die Richtung, was bedeutet das für uns in Zukunft? Wir haben ja solche Phasen in der Industrie 4.0 ja schon hinter uns mit dem Computer und dem Internet. Das machen wir jetzt einfach mit der KI auch nochmal durch, gepaart mit einer wesentlichen Frage. Und da geht es dann um die Entscheidung. Wer trifft die Entscheidung? Wo werden diese Systeme eingesetzt? Wollen wir das mit unseren Wertevorstellungen koppeln? Also das ist eigentlich noch eine viel interessantere Fragestellung, als nur eine Technik anzuwenden.
Aus gesellschaftlicher Sicht meinst du, ne?
Ja.
Auch. Glaubst du, dass es da eine Reglementierung braucht? Also ob es sehr wahrscheinlich wird Deutschland wieder alles reglementieren, aber die EU ist ja gerade dabei, sich darüber Gedanken zu machen. Deutschland ist dabei, sich Gedanken zu machen. Glaubst du, dass da Regulierung notwendig ist? Also besteht da auch eine Gefahr?
Also es gibt ja
Vielleicht?
schon eine relativ gute EU-Richtlinie und die hat verschiedene Schadenskategorien der künstlichen Intelligenz ja schon eingeordnet. Und wir haben auch vom Ethikrat schon eine Auseinandersetzung, die wirklich sehr, sehr gut ist, wo man sich einfach mal einlesen kann. Es geht darum, gar nicht so sehr, dass Entscheidungen getroffen werden, sondern wo ist es überhaupt gerechtfertigt, dass eine KI eine Entscheidung trifft zwischen verschiedenen Positionen und wann ist es überhaupt möglich? Und da ist ganz viel Systemisches dahinter. Wann setze ich es ein, wann setze ich es nicht ein? Also da muss ganz viel erklärt werden, damit man am Ende versteht, wo die Technologie zum Einsatz kommt und wo eben nicht. Wie sie funktioniert, ist dann auf allen Seiten identisch. Die Frage ist nur, ob sie zum Einsatz kommt.
Also ich bin jetzt kein Profi darin. Also ich weiß, wir setzen bei uns KI ein für verschiedene Modelle. Ich habe es jetzt bei Freunden gesehen, dass die in der Medizin unterwegs sind, dass es bei Diagnostikverfahren eingesetzt wird, was ich total spannend finde. Siehst du einen weiteren, so sag ich mal, akuten, praktikablen Ansatz für KI, wo du sagst, hey, da könnte man sie nutzen, da nutzen wir sie vielleicht noch gar nicht oder noch nicht ausreichend? Aus deiner
Die
Sicht?
KI funktioniert ja überall da gut, wo Prozesse routiniert ablaufen. Also Rechnungsprüfung, wenn Rechnungen rausgeschickt werden, also dann, wenn nichts Neues entsteht, weil über diesen Routineprozess kannst du sie auch prüfen, ob sie das Richtige tut. Und an der Stelle ist es für uns, glaube ich, gerade auch in der Krankenversicherung auch schon ein wesentlicher Punkt, weil viele unserer Prozesse routiniert sind und wir in Zukunft dann mehr Freiräume bekommen, uns mit den andersartigen Prozessen zu beschäftigen. Das sind die, die Kreativität erfordern, die mit strategischen Fragestellungen zusammenhängen. Jetzt ist aber die Mehrheit unseres Personals eher mit routinierten Aufgaben beschäftigt. Oder schau dir einfach mal unser Bildungssystem an. Da geht es auch darum, dass wir genau arbeiten, diszipliniert, Hierarchien akzeptieren. Das ist alles die alte Welt.
Ja, wenig
Und
Kreativität.
Das wird die Kompetenz der Zukunft sein, weil die alte Welt wird über die KI abgebildet.
Okay, das heißt, oh, okay, ja, das ist der Ansatz, den verstehe ich. Das heißt natürlich, gesellschaftlich, aber auch jetzt auf den Job oder auf die Jobs insgesamt, heißt es natürlich, man muss viele oder man wird viele Veränderungen wahrnehmen. Also stehen wir vor einer kleinen oder großen Revolution aus deiner Sicht? Glaubst du, wir sind so an einem Punkt, wo wir sagen können, jetzt nicht die industrielle Revolution von damals, aber dass wir einen ähnlichen Wandel sehen oder leben werden jetzt die nächsten Jahre?
Ja, also ich denke, es wird genauso schleichend funktionieren wie mit dem Internet und wir müssen sukzessive die Kompetenzen entwickeln, uns mehr um die Themen Sport, Musik, ja, also dieses, dass auch wirklich der Unterschied klar wird, weil da werden in Zukunft, da wird die Arbeit entstehen. Es wird nicht weniger Arbeit geben, es wird mindestens genauso viel Arbeit geben, aber andersartige Arbeit. Und für die Menschen, die jetzt in diesen routinierten Prozessen sind, ist es natürlich erstmal mit Angst behaftet, weil das haben sie nie geübt, nie trainiert, sich damit nicht auseinandergesetzt. Für die ist dieses Mindset jetzt oder dieser Wechsel wahnsinnig schwer. Aber das kann man begleiten und es ist auch eine Aufgabe von Führungskräften jetzt, diesen Weg halt mitzugeben, die Neugier zu implementieren und das sukzessive in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und in den Schulen muss man relativ früh ansetzen, dass diese Angst und diese Umgestaltung gar nicht mehr stattfindet, sondern dass das dann einen fließenden Übergang gibt.
Aber entnehme ich jetzt mal deine Äußerung, dass du auch glaubst, dass wir klar bei der nachrückenden Generation ändern müssen, aber insbesondere auch bei den Mitarbeitenden, die aktuell auf dem Arbeitsmarkt sind, auch das Mindset ändern müssen und respektive auch die Fähigkeiten anpassen müssen, wie du schon sagtest, ne, es ändert sich. Glaubst du, also ja, ist eine Führungsaufgabe, Führungsthemen würde ich gerne nachher noch ein paar Fragen zustellen, aber glaubst du denn, dass wir da bereit sind als Gesellschaft, also haben wir das Rüstzeug dafür oder glaubst du, dass das bedarf erstmal in Innovation und Investition auch, also wir brauchen Geld dafür oder sehe ich das falsch?
Naja, also wir haben ja schon über die Zeit immer wieder bewiesen, dass sich die Industrialisierung hat andere Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert als jetzt die Industrie 4.0 und wir sind ja schon anpassungsfähig und gestalten diese Wege auch mit Kompetenzweiterentwicklung, mit Überlegungen, wie Studiengänge sich verändern. Also ich glaube schon, dass die Gesellschaft in der Lage ist, diese neuen Anforderungen auch umzusetzen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht eine Facette, die im Gesundheitswesen irgendwie stattfindet, sondern überall. Und ja, also ich habe da ehrlich gesagt keine Angst vor. Es ist erstmal irgendwie wie ein großes Schreckgespenst, was sich aber über die Zeit dann, glaube ich, als mehr als Chance hervortut. Und es gibt diesen Begriff des Mitnehmens. Also ich denke schon, dass das für alle irgendwie einen Weg in die Zukunft gibt.
So wie ich dich kenne, willst du das auch eng begleiten. Das trifft doch schon auch dein Interessensgebiet, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin jetzt jemand, der schon früher damit in Kontakt war. Und ich konnte mich immer sehr begeistern für die Kreativitätstechniken und Menschen zum Denken anzuregen und nicht einfach zu sagen, du arbeitest jetzt dein Stapel ab, sondern bring dich ein. Was sind die Ziele, die wir uns für das nächste Jahr setzen und welchen Beitrag wollen wir dazu leisten? Und das ist ein ganz anderes Herangehen an Themen, als zu sagen, deine Inbox hat jetzt so und so viele Einträge, du hast das nicht geschafft. Was ist denn der Grund? Wie können wir das ändern?
Die Inbox. Inbox ist wieder sehr, sehr kassenartenspezifisch, wenn ich das mal sagen darf. Das ist einfach die Aufgabenliste in dem Bestandsführungssystem. Also für die, die nicht aus einem Kassenlager kommen.
Gibt's aber auch in der Industrie. Also SAP ist ja mehr aus der Logistik bekannt als bei uns im Kassensystem. Das ist ein überregionaler Begriff, aber wir kennen ihn daher, ja.
Ja, genau. Ja, ich kannte ihn auch nur, weil alle immer erzählen, wie viele Inbox-Aufgaben sie haben. Und ich denke mir, was will die denn, bis wir erklärt haben, was das ist? Also ja, es sind halt die zu erledigen Aufgaben. Das ist, wie du schon sagst, die Stapeln, ob sie jetzt digital sind oder in Papierform, da sind es jetzt weniger, Gott sei Dank. Aber ja, also wir sind ja auch auf dem Weg, dorthin sowas zu nutzen. Digitalisierung schreitet voran, das ist ja auch ein großes Thema in allen Branchen, auch im Gesundheitswesen. Lass uns mal ein bisschen zum Gesundheitswesen überwechseln. Mit KI, glaube ich, könnte man 80 Folgen füllen und hätte trotzdem nicht alles erzählt. Aber zum Gesundheitswesen, du hast ja auch schon einige Stationen erlebt und begleitet und gestaltet. Gibt's was im Gesundheitswesen, wo du sagst, das wäre so die größte Aufgabe, die uns jetzt gesellschaftlich vielleicht auch antreiben sollte? Ist es die Digitalisierung? Ist es was anderes?
Als Überthema? Nein, das glaube ich gar nicht. Es ist die Art der Zusammenarbeit und das ist gerade unsere größte Herausforderung.
Ja.
Dass wir verstehen, dass wir jetzt Probleme oder Herausforderungen haben in Zukunft, die ganz neue Lösungsansätze brauchen. Und da brauchen wir die ganze geballte Kreativität, Eingaben aus allen Bereichen, dass man dazu hilft, die Themen zu lösen und nicht irgendwie Säkularinteressen aufwirft und nach mehr Geld ruft, weil das kennen wir auch aus der Betriebswirtschaftslehre, Geld zementiert ja nur bestehende Strukturen und dass wir mit denen nicht weiterkommen, ich glaube, das hat auch der Letzte mittlerweile verstanden. Und das widerspricht sich gerade so enorm. Also eigentlich kennen wir die Themen und es gibt keinen, der irgendwie so diesen Antreiber macht. Wir müssen jetzt irgendwie alle da zusammenhelfen und jeder in seiner Rolle. Ja, das ist ganz wichtig, dass jeder seine Interessen vertritt in dem System, aber immer mit dem Ziel, eine Lösung zu erarbeiten, damit dieses System, was wir Gesundheitssystem nennen, auch weiterhin zukunftsfähig ist. Was es ja auch ist. Also man muss ja mal, wenn man mal zurückschaut, waren wir extrem widerstandsfähig und wir haben viele Anpassungen vorgenommen und es ist immer noch eins der besten der Welt, auch wenn es gerne mal negativ dargestellt wird, dass wir jetzt vielleicht nicht auf dem ersten Platz stehen, aber das, was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist, dass wir konkurrenzfähig sind. Und wir machen die Zukunft, ja. Also darum geht's eigentlich.
Ja, gebe ich dir recht, insbesondere der im Moment vorherrschende politische Wille, mehr Geld ins System zu pumpen, ist nicht unbedingt, also für uns, die sich damit lange beschäftigen, nicht unbedingt immer nachvollziehbar. Jetzt erleben wir irgendwelche Reformchen, Krankenhausreform, Finanzierungsreform für das Krankenhauses und so weiter, möchte ich gar nicht im Detail drauf eingehen, aber wir erkennen oder erleben jetzt auch erstmalig so die Abkehr von Transparenz. Also jetzt ist geplant oder dass es geheime Preise gibt in für Pharma-Innovation. Solche, sag ich mal, Eskalation hatten wir ja bisher noch nicht. Das widerspricht so ein bisschen aber dem Ansatz, den du jetzt erklärt hast. Kannst du das nachvollziehen in der Form irgendwie? Also erschließt sich dir das als Expertin? Kannst du mir das vielleicht erklären? Vielleicht bin ich zu blöd.
Das ist eine gute Frage. Also wenn ich auf diese ganzen Entscheidungen und Gesetze der letzten fast schon 10 Jahre schaue, dann kommt mir irgendwie nur der Begriff Chaos in den Kopf. Und es ist nicht irgendwie von dem roten Faden geleitet. Und wir haben ja eigentlich zentrale Eckpfeiler in unserer sozialen Krankenversicherung. Und das, was jetzt aktuell passiert, ist teilweise, und das merken wir jetzt aus Kassensicht ja extrem, widerspricht diesen Grundpfeilern, ja, weil man nur irgendwie in einem Thema drin steckt und dann aber gar nicht aufpasst, dass dieses Thema ja auch systemisch irgendwie verankert ist und man wirft jetzt diese systemischen Leitplanken über Bord. Ja, also wenn zum Beispiel diskutiert wird, dass man eine verpflichtende DMP-Vertragsgestaltung möchte, dass alle Kassen da abschließen. Das war ein wesentlicher Punkt unseres solidarischen Wettbewerbs, ja, Vertragsfreiheit, und dass wir den dadurch anreichern. Wenn wir jetzt lauter Zwangsverträge bekommen, dann geht das in die Richtung Staatsmedizin, und das würde ja unserem System grundsätzlich widersprechen. Also müsste man eigentlich über einen Systemwechsel diskutieren, den wir ja eigentlich gar nicht diskutieren wollen. Und so passen die Maßnahmen, die gerade passieren, nicht zu uns in der Gesamtheit des Systems, und das merken wir jetzt auf der Seite von Kassen, das merken die Krankenhäuser und so weiter. Also das ist sehr, sehr schade, dass man sagen wir mal, diesen Selbstverwaltungsgedanken, dass man die Interessen aus den einzelnen Bereichen nicht kanalisiert und das so einen gemeinsamen Lösungsraum stiftet, wo man dann zusammensitzt und gemeinsam über eine Lösung diskutiert. Hängt sicherlich auch ganz viel damit zusammen, dass die Besitzstandswahrung sehr, sehr verankert ist, ja. Also wenig nach vorn diskutiert wird, sondern eher auf, was behalte ich und was gebe ich ab. Sieht man teilweise bei GBA-Entscheidungen. Und jetzt ist die Frage, wie man diesen gordischen Knoten irgendwie durchschlägt, dass man versteht, dass wir alle eine Zukunft in dem System nur haben, wenn man sich davon löst und offen nach vorn diskutiert.
Ja, das wäre wünschenswert. Wir sind weit davon, sagst du schon selbst, also dieser Druck, DMP, also Disease Management Programme für Chroniker flächendeckend einzuführen. Ich glaube, Adipositas war jetzt das Letzte, was irgendwie so den Weg genommen hat. Also ich verstehe, dass man für diese Krankheitsbilder was tun muss, aber der Weg, der schließt sich mir auch nicht immer. Aber weil du eben, sehr schöne Überleitung für mich, den GBA und Innovationsfonds so ein bisschen angeteasert hast, da ist mir, also ich weiß, weil wir uns schon ein bisschen kennen, du bist ja da auch aktiv. Du bist eine Expertin sowieso, aber du bist auch Expertin für oder im Auftrag des Innovationsfonds. Darfst du was darüber erzählen? Also was machst du da so?
Ja, von der Grundsatzfunktion ja schon. Also ich bin in dem Innovationsfonds-Pool der Gutachter und darf meine Einschätzung zu den Konzepten im Bereich der Versorgungsforschung, aber auch im Bereich der neuen Versorgung abgeben. Und ja, muss sagen, das ist wirklich spannende Aufgabe, weil dann sieht man immer wieder kreative Konzepte, wie man an das Thema ländliche Versorgung, also da werden ja immer Schwerpunktthemen abgesetzt, wo man sich gezielt dazu austauscht. Künstliche Intelligenz ist auch ein Fokusthema gewesen, Arzneimitteltherapiesicherheit, so kann man auch ganz gezielt über das Setting die Ideen strukturieren, kanalisieren, und es ist schon interessant zu lesen, welche Ansätze da stattfinden. Und es mangelt uns nicht an den Ideen, ja, in Deutschland. kann man dadurch ganz klar sagen, weil ich konnte sie alle lesen und es sind auch die Förderwilligen, die sind auch wirklich sehr, sehr gut.
Wie lange machst du das schon oder seit wann bist du dabei?
Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, seit 2018.
Ja. Ja, schon eine Zeit lang. Ja, das ist, hat sich's verändert in der Corona-Zeit? Also gab es dann plötzlich neue Erkenntnisse, die wir vorher nicht auf dem Schirm hatten? Darfst du sowas erzählen? Also gab es dann irgendwie auch was für Pandemien? Also, dass man sagt, okay, wir müssen uns da mehr wappnen. Es ist jetzt kein klassisches Immofonds-Thema, aber hatte das Auswirkungen? Also gab es dann Änderungen?
Also zu Corona war ja ganz stark das Thema Datenverfügbarkeit und Datenauswertbarkeit. Das ist jetzt weniger für den Innofonds so dieses klassische Förderthema, sondern da geht es mehr so um Konzepte der Zusammenarbeitsmodelle. Versorgungsforschung ist auch, also du brauchst ja ein paar Daten, die du auch aus der Vergangenheit auswerten kannst. Und Corona war ja da eher ein neuzeitliches Thema und da ging es eher so um Ad-Hoc-Analysen und wie kann man das für die Zukunft, also die Learnings, die jetzt im Gesundheitsdatennutzungsgesetz so ein bisschen gelandet sind, strukturell, wobei man dazu sagen musste, also wenn man die Erkenntnis stiftet, dass wir eine schwierige Datenlage haben oder eigentlich nichts wissen und dann geht es darum, dass geimpft wird und wir trotzdem während des Impfens noch nicht mal in der Lage sind, die Daten zu erfassen oder das auch nicht durchbringen, dass es wichtig wäre zu erfassen, wer ist geimpft, um dann auch auswerten zu können, ob die Impfung was gebracht hat oder nicht. Also da muss man dann schon sagen, also irgendwie, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben dann anscheinend ein Umsetzungsproblem. Und das ist auch mal, um die Brücke wieder zum Innovationsfonds zu finden, ein Punkt, der extrem schade ist, dass wir wirklich sehr, sehr gute Konzepte haben und es dann nicht schaffen, diese in die Regelversorgung zu überführen. Es gibt ja die Maßgabe, dass ich beim Antrag und auch in dem ganzen Verfahren auch darstellen muss, wie der Transfer in die Regelversorgung stattfinden soll. Also das muss ich mitdenken bei einem Innovationsfondsantrag. Aber wir scheitern dann am Ende regelmäßig daran, dass wir die Dinge einfach nicht einheitlich bekommen. Ja? Und das ist echt bitter. Und dabei gibt es Mittel und Wege. Aber es ist dann am Ende ein System, was viele Beteiligte hat. Und der Innofonds ist halt...
Ja, Stakeholder sein ist immer schön. Ne? Das hat auch Herausforderungen. Aber ja, okay, ich verstehe. Du, erstmal danke für deine Einschätzung, auch deinen Einsatz dafür fürs System. Und damit meine ich das Gesundheitssystem, nicht das Kassensystem, sondern Gesundheitswesen, weil kommt ja allen zugute, wenn wir was Gutes schaffen. Also dafür erstmal nochmal vielen Dank.
Danke für.
Doch, auch dafür. Eine
feste Überzeugung, dass es gibt nichts Besseres, an dem man arbeiten kann, als an der Gesunderhaltung. Also das ist doch ein tolles Ziel. Ja.
Absolut. Ich sag's nicht, wie lange ich das schon mache, aber seit mehr als 20 Jahren tummel ich mich ja auch hier rum in verschiedensten Feldern. Deswegen, ich bin da vollkommen überzeugt, dass das ein gutes System ist und dass es wichtig ist, dass wir uns einsetzen für Menschen, für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, weil das ist schon wichtig. Deswegen bin ich da vollkommen bei dir. Ich hab's, um das Thema auch kurz wieder zu verlassen, mich interessiert deine Perspektive zum Thema Mensch und Führung. Du hast es eben schon mal gesagt, ich habe später noch ein paar Fragen dazu zum Thema Führung und du hast ja eine klare Vorstellung davon, wie man mit Menschen zusammenarbeitet, wie man sie fördert und wie man sie motiviert und begeistert. Hast du ja eben auch kurz gesagt, was das Thema KI betrifft. Da war es eine schöne Überleitung für mich. Was ist denn so dein Bild von Führung? Also kannst du das skizzieren? Was stellst du dir vor? Was ist denn gute Führung für dich? Schwierige Frage.
Das ist eine böse Frage.
Ich weiß.
Also gute Führung ist für mich, wenn eine Führungskraft den Mitarbeitenden Freiräume gibt, aber auch Orientierung und
so was wie Leitplanken, meinst du?
Ja, genau. Okay. Ich habe meinen langjährigen Chef vor kurzer Zeit in den Ruhestand verabschiedet und ich habe ihm die Frage gestellt, was für ihn in fast über 40 Jahre Krankenversicherung, was für ihn so diese Leitplanke war, weil die aktuellen Krisen, die gab es damals ja auch nur in einer anderen Form, also die Unsicherheiten und Dinge, die passiert sind, ist für uns die Gegenwart sehr präsent, aber wenn man da mal zurückschaut in die Historie, sind ja immer wieder maßgebliche Punkte, die Unsicherheit mit sich gebracht haben. Und er hat geantwortet, das Vertrauen in seine Führungskraft und dass die sich ja auskennen und dass die den Weg weisen. Und also der Faktor in unsicheren Zeiten der Führungskraft, ich glaube, das ist ein Punkt, den wir noch wahnsinnig unterschätzen, was das für ein Signal für Menschen und Mitarbeitende ausmacht. Ich glaube, der Punkt des Wissens, der hat sich geändert, weil wir gehen in eine Expertenorganisation über, wo nicht mehr der Chef der maßgebliche Wissensträger ist, sondern eigentlich nur derjenige, der organisiert, dass dieser Lösungsraum entsteht, dass seine Experten zusammenkommen und er die Diskussionen anfeuert und befördert und Ideen
moderiert. Ja, okay. Ja, nachvollziehbar, ja. Und wie hältst du dich da auf dem Laufenden? Weil das ist ja schon, du sagst es ja schon zu Recht, es verändert sich ja konsequent, ja. Also wir sehen allein die letzten 10 Jahre, wie sich es verändert, ne? Also auch, es gibt ja Kulturwandel, also ganze Change-Systeme plötzlich sind wir alle Hashtag gerne per Du und das heißt, dass die Kommunikation verändert sich. Wie bleibst denn du auf dem Laufenden? Also wie bildest du dich fort? Das ist halt doch vielleicht schon. Aber wie machst du das? Also wie bleibst du up to date?
Also es gibt ja so zwei Geister. Also es gibt Führungskräfte, die sagen, also ich bin das, weil ich fühle das und ich brauche da niemanden, der mich da irgendwie weiter. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten, was da jetzt gut oder richtig ist. Mir ist das zu wenig. Ich bin immer gern an neuen Dingen interessiert. Ich brauche auch jemanden, der mich so ein bisschen aus der Komfortzone lockt, der mir Dinge mal vorstellt, die ich vielleicht so selber gar nicht auf der Agenda gehabt habe. Und so nutze ich die Weiterbildungsangebote, die es aktuell gibt, sehr, sehr breit. Lass mich auch vom Thema erstmal nicht einschränken, sondern gebe dem Thema auch eine Chance. Also das geht von fachlich, jetzt ist es KI, damals war ich relativ früh unterwegs mit dem Thema Digitalisierung, mit Startups und so weiter. Und das hat mir schon den Blick geöffnet, auch die Veränderungen, die dann auf uns zugekommen sind, auch einordnen zu können, weil ich immer irgendwie gefühlt schon einen Schritt voraus war, dass ich das schon mal kennengelernt habe. Weil jeder reagiert ja auf Neuigkeiten. Erstmal, was ist das? Wie kennt man sich das auch? Kennt man sich aus? Will man das überhaupt? Und es ist immer gut, wenn man den Schritt vielleicht schon vorher gemacht hat, bevor Mitarbeiter damit konfrontiert werden oder man dann also so ein bisschen Orientierung geben kann. Und von daher habe ich das für mich als positiv und als wesentlichen Punkt auch der Weiterentwicklung entdeckt und befördere das weiterhin, dass ich da immer Impulse bekomme.
Was war so der letzte Impuls, den du dir gegönnt hast, sage ich jetzt mal?
Ja, der letzte, der mich auch so bisschen nachträglich, also das sind eigentlich immer die besten Veranstaltungen, wenn du was hörst und dann noch keine klare Meinung hast und dich das im Nachgang noch wirklich beschäftigt und du dich damit auseinandersetzt und dich das zum Denken anregt. Also das sind wirklich für mich die besten Vorträge. Und ich hatte zuletzt, das war im Rahmen einer sogenannten Winterschool, wo uns Führungskräften angeboten wird, sich im Vorlesungsformat zu Vorlesungen einzuschreiben. Also das ist auch eine neue Form. Du kannst dich als Führungskraft anmelden zur Weiterbildung, es wird dir nicht übergeholfen. Also jeder muss sich um sich selber kümmern. Das ist ein wesentlicher Punkt und das bleibt dann auch, glaube ich, mehr haften, weil man hat sich die Zeit genommen und es wurde...
Eigenverantwortlich halt, ne? Ja, eigenverantwortlich, genau, ja, verstehe.
Genau, und das Thema da war moralische Entscheidung. Er klingt erstmal total schräg und abstrakt, aber ist eigentlich das, was unseren Alltag jetzt auch durch die Pandemie ausgemacht hat und auch zu den Entscheidungen, die dann später gekommen sind, dass es nicht mehr dieses Schwarz und Weiß gibt, das richtig oder das falsch, sondern das wir uns eigentlich im Graubereich entscheiden. Und ganz wichtig darum ist der Kontext. Wann habe ich diese Entscheidung getroffen und fühlen sich in dem Moment alle wohl damit? Und ein ganz wesentlicher Punkt zur Findung der Entscheidung ist, dass wir das erkenntnisorientiert tun, also wirklich objektive Fakten in diesen Diskurs mit einsteuern und nicht einfach nur Meinungen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung auch an Führungskräfte, das selbst zu erkennen, wann ist was eine Meinung und wann ist was auch ein Fakt und darf für diese Entscheidung herbeigeführt werden. Und das war ein Philosoph der Universität Bonn, und der hat auch eine Brücke geschlagen, der kam gerade aus Japan und hat erzählt, dass da jetzt die Unternehmen sogar ganze Abteilungen diskutieren, die sich damit beschäftigen, also so eine Art Ethikabteilung, wo dann so Fragestellungen beantwortet, wie viel Homeoffice wollen wir denn machen? Ja? Das ist so eine klassische Frage, da gibt es nicht richtig oder falsch. Da muss man sich entscheiden im Rahmen der Dinge, die für das Unternehmen da wichtig sind. Ja? Und das halt objektiv, und dann fühlen sich alle gut.
Ja, da stehen wir ja auch alle irgendwie, ne? Also nach Corona viel im Homeoffice gemacht, hat sich bewährt, und jetzt sind wir irgendwie wieder back to basic, ne? Also quasi wieder zurück. Aber wir können es nicht ganz zurückdrehen, wollen wir es wahrscheinlich auch nicht. Und wenn du sagst, das ist was auch eine moralische Perspektive, ich glaube, das wird mal so ein bisschen, oder eine ethische Perspektive, das hat man noch so gar nicht eingepreist. Deswegen spannendes Thema. Verdammt, da bist du ja wieder einen Schritt voraus. Das ist nicht in Ordnung. Das
ist nicht nicht aber in Ordnung. Ich hab jetzt die Chance, dich dazu zu begeistern. Also ich bin absolut. Jetzt so ein Schneeball im System, also von daher.
Ja. Ich wusste es schon immer, warum ich dich hier zu Gast haben, Gästin haben wollte, weil wir hatten im Vorfeld auch so, du hast mir so ein paar Bücher geschickt, und ich habe dir ein paar Bücher geschickt, über die wir gelesen haben. Dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch mal über Bücher reden. Hast du gesagt, ja, das füllt ja auch eine ganze Sendung. Und beim nächsten Mal machen wir eine lustige Bücherbesprechung quasi als literarisches Du. Die Älteren kennen uns das literarische Quartett im ZDF, das ist dieses analoge Fernsehen, ne, für die Älteren unter uns. Wir sind da das literarische Fachbüchern und Fachbüchern war ja alles von Führung. Ich weiß, da war noch irgend so ein Buch dabei, was du mir geschickt hast, wo ich, da habe ich noch, lebt auch noch nicht, muss ich googeln. Hatte thematisch, ist das einfach so ein breites Feld, ne, mit dem man sich mit Führung, mit Interessen gelagert einfach hat. Deswegen ist es natürlich so ein Angebot nicht schlecht. Könntest du dir vorstellen, vielleicht noch so die letzten abschließenden Fragen, aber gleich schon am Ende sind. Könntest du dir vorstellen, so dein Wissen auch weiterzugeben, also quasi selbst Seminare anzubieten oder an eine Uni mal zu gehen und einen Vortrag zu halten oder sowas? Wäre das was für dich?
Ja, der Uni-Gedanke hat mich eigentlich nie ganz losgelassen. Ich bin da so ein bisschen im Arbeitsalltag versackt. Das ist mit den Terminen und der Routine, die da unterzubringen, nicht ganz so harmonisiert, und so ist es dann eigentlich nach der Promotion wieder so ein bisschen in den Hinterkopf geraten, aber ist auf jeden Fall ein Thema, was ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen kann. Und ja, auch gerade mit der Passion, also mein Vater war ja Lehrer, Berufsschullehrer, der hat sich da auch immer sehr wohl gefühlt, und meine Mutter wäre gern Lehrerin geworden, war aber zu DDR-Zeiten ja nicht allen gegönnt, diesen Bildungsweg einzuschlagen. Also von daher ist das nicht ganz
ausgeschlossen. Ja. Okay, also ich schreibe mich dann ein, das ist kein Problem. Also ich mache erst meine Promotion fertig, damit ich so das Rüstzeug habe, dir zu folgen, und das machst du wirklich gut. Also jedes Fachgespräch, gehe da immer schlauer raus, als ich reinkomme. Das ist, nehm das als Kompliment, das ist nicht immer der Fall bei anderen.
So, ja, vielen Dank. Also ich tausche mich auch sehr, sehr gern mit dir aus, weil es ist auch immer vom Gegenüber abhängig. Ja? Also so eine Diskussion mit einem selber ist relativ langweilig, und wenn es nicht aufs Gehör trifft, macht das auch keinen Spaß.
Ich überlege gerade, was passiert, wenn man mit sich selbst diskutiert und sich selbst eine Antwort gibt. Also ist man dann schon in der klinischen Phase, wo es interessant wird?
Oder sollte man das ist, glaube ich, wie Schachspielen gegen sich selber, oder?
Natürlich,
also, ich glaube auch. Die haben da irgendeinen Reiz, ist aber nicht meiner.
Nee, es wäre noch nicht meiner. So, wir sind doch fast am Ende, und traditionell hat die Gästin das letzte Wort. Gibt's was, wo du sagst, das treibt dich am meisten an, oder wo du sagst, das willst du Zuhörerinnen noch mitgeben, wo du sagst, hey, das wäre mir wichtig? So ein, vielleicht auch ein Leitspruch, wo du sagst, das ist mein Leitsatz so fürs Alltägliche? Bist frei in deiner Auswahl?
Ja, da bin ich dann wieder zu breit gefächert in den Themen unterwegs, verdammt. Also ich mich auf eins festlegen lasse. Aber wenn ich so kanalisieren würde, wäre das Thema Neugier wirklich ein ganz, ganz wichtiges. Also nichts im Vorhinein ausschließen, Dinge einfach ausprobieren, anschauen. Danach kann man sich immer eine Meinung bilden. Und der Punkt, der mir jetzt gerade auch aus dem Seminar sehr, sehr wichtig ist, ist, dass Entscheidungen nicht schwarz oder weiß sind. Und rückwirkend kann man viele Dinge immer anders beurteilen und bewerten. Darum geht es aber gar nicht. Also zu akzeptieren, dass unter der Situation, wo jetzt eine Entscheidung getroffen wurde und sich alle dabei wohlgefühlt haben, dass der Punkt einfach so steht, ja, und dass in der Zukunft wichtig ist, dass Entscheidungen getroffen werden, weil nur dann geht's nach vorn und so entsteht Fortschritt. Wenn Innovation. Ich dann immer auf 0 und 1 warte, dann vergebe ich mir wahrscheinlich ganz, ganz viele Chancen.
Klasse. Danke dir, Anja, für den Impuls nochmal zum Abschluss. Ich danke dir für deine Zeit. Hat Spaß gemacht und wir, wie gesagt, verabreden uns dann zum nächsten literarischen Du und werden dann die Fachbücher auseinandernehmen. Also ich danke dir und wünsche dir noch eine schöne Woche.
Ich sag Dankeschön und das war ein tolles Gespräch. Auf danke bald dir. Mal wieder.
Ja, alles klar.
Das war es auch schon wieder mit dieser Keuteltier-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist.